Hallo und herzlich willkommen bei Nachholspiel Folge 27. Ihr habt es gehört, die Musik, die gleiche wie immer, sonst irgendwie alles anders. Daniel, klär uns doch mal auf, warum ist heute alles anders?
Weil wir nicht in meinem Wohnzimmer sind, sondern wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, haben uns gedacht, andere Podcasts gehen raus auf Tour an exotische Orte. Und wir haben uns einen ganz exotischen Ort ausgesucht, nämlich Hans Wohnzimmer diesmal.
Ja, hier liegen Affen auf dem Boden und hängen an der Decke. Sehr exotisch. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mal hier sind. Ein Auswärtsspiel für Nachholspiel. Aber wir werden, das ist ja der Aufhänger, später hier zusammen das Pokalspiel Werder gegen Dortmund schauen. Und wie ihr wisst, ist ja dieser Podcast durch zwei verschiedene Fanlager gespalten.
Das ist wie Aldi Nord und Süd sozusagen.
Ja, genau.
Nichts spaltet die Nation so sehr wie...
Und weil wir kürzlich eine Werder-Krisenfolge machen mussten, könnt ihr euch zu Hause vorstellen, sind meine Erwartungen heute Abend nicht so dolle.
Ja, aber unsere Erwartungen ehrlich gesagt auch nicht so richtig, Daniel und meine, denn man muss dazu sagen, es hat eine kleine Geschichte, dieses Spiel, wenn wir zu dritt das Ganze hier in diesem Raum geguckt haben. Bisher hat Dortmund nie gewinnen können, Daniel, oder?
Zumindest nicht in den 2000er Jahren, glaube ich.
Ja, also wenn wir hier geguckt haben zusammen, entweder unentschieden oder Werder hat den BVB geschlagen.
Damit habt ihr auch schon den Hauptgrund gehört, warum Hans uns eingeladen hat.
Ja, das ist der eine Vorteil. Der andere ist, ich habe Hausrecht und sobald es zur Halbzeitpause 0-3 steht, kann ich die beiden einfach rausschmeißen.
Ja, na toll. Hans, das Spiel ist natürlich nicht der einzige Grund, weswegen wir hier zusammensitzen, sondern wir wollen natürlich eine neue Folge, ich sagte es, die 27. aufzeichnen. Du hast dich heute vorbereitet und wirst uns ein bisschen was erzählen. Sag doch mal, worum es geht.
Ja, heute haben wir ein Thema, das etwas bedrückend ist, sogar sehr bedrückend, denn es geht heute um eine Tragödie, die sich von hier in Schwabing rund 20 Minuten mit dem Auto entfernt abgespielt hat, nämlich im Münchner Stadtbezirk Trudering-Riem am 6. Februar 1958.
Eine Flugzeugkatastrophe erschütterte vor allem die Fußballfreunde der ganzen Welt. Eine britische Maschine mit 17 Angehörigen der Meistermannschaft Manchester United zerschellte kurz nach dem Start in München-Riem. Zu den 21 Toten zählen 3 Nationalspieler. Die Schwerverletzten besuchten wir im Krankenhaus. Zu ihrer Rettung boten alle verfügbaren Ärzte ihr ganzes Können auf. Unter den Überlebenden ist auch Matt Busby, der Trainer, der die Mannschaft zum Weltruhm geführt hatte.
Ja, das war ein Ausschnitt aus der Wochenschau, das Munich Air Disaster, so wie es auf der Insel genannt wird, das Unglück der Maschine von Manchester United. Von 44 Personen an Bord, darunter natürlich auch das Crewpersonal, Mannschaftsbetreuer, Journalisten, auch Fans, kamen am Ende insgesamt 23 Menschen ums Leben, darunter 8 Spieler von Man United. Wir haben den Namen eben schon gehört, Matt Busby war der Trainer dieser Mannschaft und aufgrund seines Namens und des niedrigen Durchschnittsalters des Kaders wurde das Team in England die Busby Babes genannt.
Spricht man ja bis heute noch drüber, also das sind ja, also ich muss zugeben, ich...
Also auch schon vor dem Absturz war das halt so der...
Okay. Genau, war der Name, weil Matt Busby hatte die Mannschaft zuvor schon sehr lange gecoacht und sie waren sehr erfolgreich.
So ein bisschen wie die Fohlen-Elf, ne? Wenn man genau, das mal so vergleicht. Waren, ja. Also so, weil sie so jung waren und so auch aufregend
und Fußball gespielt haben. Sehr aufregender Fußball, sehr viele hochtalentierte Spieler, die eben auch damals schon im jungen Alter den Fußball auf der Insel geprägt hatten. Und das war natürlich für... ganz Europa, für die Insel vor allem eine unfassbare Tragödie. Wir wollen das Ereignis heute aufbereiten und werden Augenzeugen und Stimmen von Überlebenden hören. Und im Verlauf der Folge sprechen wir zudem mit Dr. Marc Salzmann. Der ist Vorsitzender des Fanclubs Red Dogs Munich, die mit vielen anderen Bayern-Anhängern die Gedenkstätte, das Manchester Memorial, das in Trudering steht, betreut und uns sehr viel über die Auswirkungen des Unfalls auf die heutige Fankultur erzählen kann. Und er wird etwas sagen zu der Beziehung zwischen den Vereinen Man United und Bayern München. Denn das ist auch sehr spannend, was aufgrund oder was durch diese Tragödie einfach an Fanverbundenheit und Vereinsverbundenheit entstanden ist. Mhm. Wart ihr mal auf diesem Manchester-Platz in Trudering?
Nee, ich muss zugeben, ich weiß, dass es da irgendwo dieses, was ist das, Denkmal quasi gibt, aber ich muss zugeben, ich war da noch nie. In Trudering war ich sowieso erst 2 oder 3 Mal. Das ist ja so im Osten Münchens, in Riem, wo ja der ehemalige Flughafen sich befand, oder der ehemalige Flughafen sich befindet, war ich sowieso noch nie, muss ich zugeben. Warst du da mal, Daniel?
Nee, tatsächlich auch noch nicht.
Also wir müssen da vielleicht irgendwann mal hin, denn ja. Also das Thema haben
Kerze
wir uns
anzünden.
Ja, also ich meine, das Thema ist an sich natürlich für unseren Background sowieso irgendwo schon sehr interessant, weil wir nicht nur hier in München leben, sondern uns ja auch mit Sportgeschichte und dem Sportjournalismus an sich beschäftigen. Aber wenn man sich Fotos ansieht, und darüber werden wir auch gleich sprechen, was eben diese Gedenkstätte auch für eine Pilgerstätte ist, für sehr viele Manchester United-Fans und Bayern-Fans, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert, da mal hinzufahren. Und für alle, die uns gerade zuhören, die in München sein sollten, fahrt hin und lasst so ein bisschen die Geschichte auf euch wirken. Was war passiert? Wir haben eben schon in der Wochenschau so etwas, ein bisschen was über den Unfallhergang gehört. Wir müssen das so ein bisschen einordnen. Warum war Manchester United auf dem Flughafen in Riem in München? Vorausgegangen war dieser Katastrophe das Viertelfinalrückspiel gegen Roter Stern Belgrad im Europapokal. Das Spiel war sehr dramatisch, denn es gab ein Hinspiel, das hatte Man United mit 2-1 gewonnen, und im Rückspiel in Jugoslawien reichte es knapp zum Weiterkommen. Man United war im Halbfinale und hatte vor Real Madrid vom europäischen Fußballthron zu stoßen. Also diese sehr junge Mannschaft saß euphorisiert im Flieger und musste aufgrund eines Tankstopps in München zwischenlanden. Um 15.03 Uhr startete die British European Airways Flug 609 zu ihrem letzten Startversuch. Denn zuvor hatte es bereits 2 Startversuche gegeben. In München-Riem war an diesem Tag ein sehr dichtes Schneegestöber. Und der Kapitän dieser Maschine, James Tain, und sein Co-Pilot Ken Raymond hatten bei den ersten beiden Startversuchen Schwierigkeiten mit unregelmäßigem Ladedruck in beiden Motoren. Deshalb hatte man nach diesen ersten beiden Startversuchen das Ganze abgebrochen. Die Mannschaft und die Crew verließen das Flugzeug, die Maschine wurde gewartet.
Ach, die sind sogar rausgegangen?
Die sind rausgegangen.
Verrückt. Okay.
Das hat auch alles nicht so lange gedauert. Wie gesagt, durchgehende Schneegestöber und alles schien in Ordnung. Und alle gingen wieder an Bord, und trotzdem war natürlich gerade bei der Mannschaft so ein leicht mulmiges Gefühl. Das kennt man ja von sich selber auch, wenn du im Flieger sitzt und auf einmal muss der Pilot abbrechen. Und also ich habe es zum Glück noch nie erlebt, aber da gibt es ja viele Horrorgeschichten, die man so hört aus der
Ja, vor allem Flugfahrt. Nicht nur, also jetzt mal im Ernst, nicht nur abbrechen, sondern wenn es dann sogar ist, dass du das Flugzeug verlassen musst, dann wird daran rumgearbeitet. Was und wie lang auch immer, und dann wieder reingehen und dann wieder losfliegen. Boah. Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr man damals der Technik vertraut hat, aber selbst heute, also bei heutigem Standard, hätte ich da auch sofort ein mulmiges Gefühl. Also
ja, die Tragflächen mussten natürlich vor allem von Schnee befreit werden. Und,
ja, gut, okay.
Dann war es natürlich auch ein logistischer Aufwand, das ganze Flugzeug wieder leer zu räumen und dann alle wieder rein. Es kam also dann zu diesem dritten Startversuch. Das Flugzeug hat sich in Bewegung gesetzt und plötzlich kam es bei der Airspeed AS57, so hieß das Modell, wieder zu einem Geschwindigkeitsabfall. Es fehlte an Speed, um abzuheben. Für den Bremsweg war die verbliebene Startbahn aber auch zu kurz. Und nun hören wir einen Augenzeugen, Johann Wieser, der damals in Trudering das Ganze miterlebt hat.
Das Wetter war so miserabel, dass man keine 30, 40 Meter, es war ein Schneesturm. Das Haus ist unter lauter schwere Bäume gestanden. Das Flugzeug ist gekommen, hat zuerst die Bäume wegmähen müssen, dann hat er das Haus runtergeschoben.
Ja, was der Landwirt Johann Wieser hier beschreibt, das Flugzeug schoss eben durch die Flughafenbegrenzung und streifte mit der linken Tragfläche ein Wohnhaus. Bei dieser Kollision wurde die Tragfläche mit dem Heck vom Rest des Flugzeugs abgetrennt. Das Haus geriet, wie ihr euch vorstellen könnt, in Brand. Und das Cockpit, in dem eben die beiden Piloten saßen, knallte gegen einen Baum. die Backbordseite des Rumpfs gegen ein Lagerhaus, in dem sich ein Lastwagen, Benzin und Reifen befanden. Das löste dann entsprechend eine Explosion aus. 23 Menschen fielen dem Flugzeugunglück zum Opfer. 7 Spieler von Man United sind sofort gestorben. Ihr vielleicht größtes Talent, Duncan Edwards, verstarb nach 2 Wochen im Krankenhaus mit 21 Jahren. Die Rettungsmaßnahmen vor Ort hatten natürlich, könnt ihr euch vorstellen, 1958 gab es noch keine Flughafenfeuerwehr in Riem. Das heißt, so wie auch unser Augenzeuge eben berichtete, haben die Anwohner das mitbekommen und sind sofort zur Unfallstelle geeilt. Und die freiwillige Ortsfeuerwehr kam auch später hinzu. Der größte Held in dieser Stunde war aber der nordirische Nationaltorwart Harry Gregg. Denn der war durch ein Wunder unversehrt und handelte sofort.
I stood there and just with that, the captain of the plane came around the side of the plane, a very, and I repeat, a very brave man. He had a tiny little fire extinguisher, which he would see in the car today. And he shouted to me, run your ship, it bastard, it's going to explode. And I heard a baby crying. And I shouted to the people, come back, there's people alive in here. And I come out and ran afterwards, and the man Rogers, I shouted, and he came back to meet me. I gave him the baby. I found the mother. Mother found me, and she was in a very, very bad way. And when I say I kicked her in the middle of the back out through the aircraft.
Ja, was er hier beschreibt, ist eben intuitives Handeln in einer Extremsituation. Also er sah eben überall Feuer und hat dann die Frau eines jugoslawischen Diplomaten, Vera Lukic, gesehen und hat eben auch ein Baby schreien hören, also ihr Baby, und hat eben beide aus diesem brennenden Flugzeug gerettet und hat auch den Piloten erlebt und sagt auch über ihn, dass er ein mutiger Mann war und hat also irgendwo versucht, diese Szenerie irgendwo mit dem, was dir dann eben so einfällt, irgendwo zu lösen. Es war natürlich ein Riesenchaos, es war viel Zerstörung, war einfach omnipräsent und Harry Gregg hatte ja schon 2 Menschen in dem Sinne gerettet, aber damit nicht genug, denn er hat auch noch Mitspieler von sich gesehen.
I come round what was left of the wing on that side of the plane, and Bobby Charlton and Dennis Fyle were lying half in, half out of where the 6-seater card school would have been.
But I was still fastened into my seat, and when I woke up, I thought I'd just opened my eyes. I thought I'd just closed my eyes, you know. And then afterwards, Harry and Bill Foulkes said that I'd been about 1/4 hour. Matt Busby was quite near to me, and he was sitting in a pool of water, and I took my coat off, and because he was obviously seriously injured, but I thought, well, at least you don't have to sit in a pool of water, you know.
Ja, jetzt haben wir nicht nur Harry Gregg gehört, sondern eben auch den vielleicht bekanntesten Spieler dieser Busby Babes. Heute sagen wir Sir Bobby Charlton, der damals 20 Jahre alt war. Um das auch mal schnell hochzuwerfen, der dann auch 66 mit England den WM-Titel geholt hat. Und
der große Star war
der bei der WM. Der große Star war, den Ballon d'Or gewonnen hat, der also eine ganze Generation danach geprägt hat.
Was ja, also ich finde interessant, weil wir sagen, natürlich sagen wir jetzt, okay, er ist der große Star, der bekannteste Name, aber das zeigt ja noch viel mehr, okay, er hat jetzt diesen Flugzeugabsturz überlebt, aber zum Beispiel dieser Edwards, den du vorhin genannt hast, dieses Riesentalent, was da hätte dann auch sein können, dass wir heute dann, dass wir über einen Sir Edwards reden würden, wenn er diesen
Absturz überlebt hat. Absolut, ja. Und auch das nochmal, um das nochmal zu verdeutlichen, wir reden hier bei ihm von bereits 150 Spielen für Manchester United.
Mit 20.
Ja, mit 20. Also jetzt nicht bei Bobby Charlton, sondern bei Edwards. Duncan Edwards, der also ja. Wirklich auch von Charlton, der damals gesagt hat, der ist mir in allen Belangen überlegen. Also der war unfassbar beeindruckt von ihm. Es war auch ein guter Freund. Und da ist natürlich England und auch der Fußballwelt damals eine Spielerpersönlichkeit verloren gegangen, wie du schon sagst, Daniel, die vielleicht den Weltfußball
geprägt hätte. Wie Daniel gerade sagt, ist halt eine von diesen vielen Was-wäre-gewesen-wenn-Situationen, die es ja immer auf der Welt, im Politischen oder so, aber eben auch im Sport gibt.
Ja.
Stell dir vor, Bobby Charlton wäre eben nicht gerettet worden, beispielsweise von seinem Keeper. Dann würdest du über den auch nicht reden. Wer weiß, wie es in England dann weitergegangen wäre. Dann wären sie vielleicht nicht Weltmeister 66 geworden und so weiter. Das ist ja so dieser Butterfly-Effekt. Also ich glaube, in Deutschland checkt man gar nicht so richtig, was so ein Unglück, so eine Tragödie wie die von Manchester United dann auch für Auswirkungen auf ein ganzes Land und auf einen Sport haben kann. Weil deutsche Mannschaften ja im Großen und Ganzen verschont wurden von solchen Situationen.
Absolut. Und es hat natürlich auch irgendwo in der Folge dann auch ein Geist hervorbeschwört, der heute noch Manchester United, aber auch den englischen Fußball prägt. Harry Gregg hat also in dem Moment nicht nur Bobby Charlton gerettet, sondern auch noch seinen Mitspieler Dennis Wylett, die beide bewusstlos im Schneematsch schlagen. Und er hat sie irgendwie von dieser Maschine weggezogen, die dann später explodierte. Harry Gregg und Sir Bobby Charlton sind auch noch die einzigen lebenden Spieler von damals.
Skurril, ne? Dass es dann genau die beiden sind.
Genau, die beiden sind. Und es gibt ein sehr schönes Video bei YouTube zu finden, in dem Harry Gregg auf diese Frau und auf die Tochter, die er gerettet hat, nach Jahren dann trifft. Boah. Und es sind sehr bewegende Aufnahmen, weil Harry Gregg ist wirklich sprachlos und beide wissen natürlich, wer da vor ihnen steht, ihr Lebensretter, und es ist ein Gänsehautmoment, obwohl wirklich nicht so viel gesprochen wird. Es ist einfach ein Moment des Schweigens, aber auch ein Moment der puren Dankbarkeit, der vermittelt wird. Und insofern sieht man, dass dieses Unglück so viele Geschichten hervorgebracht hat, die heute eben auch noch unfassbaren Bestand haben. Es waren aber nicht nur die Rettungsmaßnahmen von Harry Gregg, sondern eben auch später, wie ich schon angedeutet hatte, von den Anwohnern in Trudering. Also Ernst Weber können wir nennen, ein Gärtnereibesitzer. Dann haben wir schon vom Landwirt Wieser gehört, der in der Nähe war. Die Freiwillige Feuerwehr kam dann, wie gesagt, irgendwann auch an die Unglücksstelle. Es gab dann mit Matthias Emmerich einen Möbelhausmitarbeiter, der mit seinem Transporter dann die Verletzten ins Krankenhaus rechts der Isar gebracht hat.
Krass.
Also ihr müsst euch vorstellen, es war ein großes Chaos, aber es war auch eine unfassbare Hilfsbereitschaft in diesem Moment gegeben. Das Ganze spielte sich dann weiter im Krankenhaus rechts der Isar ab, und dort war Professor Dr. Georg Maurer der große Held, der mit seinem Team von 50 Ärzten Tag und Nacht um das Leben der Spieler, Trainer, Funktionäre, Journalisten und wer noch alles an Bord war, gekämpft hat. Die Umstände waren nicht einfach, weil es damals so gesehen keine wirkliche Intensivstation gegeben hat.
Okay.
Und natürlich du auch als Krankenhaus, das ist ja bis heute der Fall, so sehr die technischen Möglichkeiten auch fortgeschritten sind. Bei einem Flugzeugabsturz hast du einfach Chaos und du musst gucken, dass du
funktionierst. Genau, und wir reden ja jetzt, also Intensivstation, da musst du ja auch, keine Ahnung, wenn es mir am Samstagabend irgendwie schlecht geht, sage ich mal, muss ich halt auch in die Intensivstation. Aber hier reden wir ja von Menschen, die wahrscheinlich Verbrennung zweiten, dritten Grades haben und halt wirklich, wo es auf Sekunden ankommt und wo es nicht so ist, dass ich mal am Samstagabend vielleicht eine Thunfischpizza, die zu lange in der Sonne lag, gegessen habe oder sonst irgendwas, sondern da ist dann wirklich, da ist halt einfach jede Sekunde Gold wert und am Ende auch entscheidend, ob ich überlebe oder nicht. Und da kann ein Krankenhaus ja 1958 kaum drauf vorbereitet gewesen sein.
Matt Busby, der Trainer, wurde ganze 2 Monate behandelt.
Krass.
Okay. Und hat vor seiner Genesung 2-mal die letzte Ölung erhalten. Also da haben sie wirklich sehr mit dem Tod gekämpft.
Und es ging wahrscheinlich vor allem um Verbrennung, oder ging es auch um
Knochenbrüche und so weiter und so weiter. Ich glaube, im Zuge dieses Crashs ist einfach, also klar, Verbrennungen, wir hatten Frakturen bei Duncan Edwards. Ist es so, dass er irgendwann auch an seinen Kopfverletzungen einfach erliegen ist, denn der war eben der letzte Man United Spieler, der im Krankenhaus dann, ich glaube, 14 Tage nach dem eigentlichen Unfall verstorben ist. Insofern war die Gemengelage schon relativ groß und entsprechend umso bewundernswerter ist eben auch die Leistung dann des Krankenhauspersonals rechts der Isar. Ja, also wir sehen oder wir bekommen jetzt schon einen Eindruck davon, wie viele handelnde Personen bei diesem Unglück sofort zur Stelle waren, geholfen haben. Wir haben jetzt den Torwart gehört, wir haben die Anwohner, wir haben die Ärzte. Und das war im Großen und Ganzen auch so der symbolische Wert, wenn man das sagen kann, dieser Tragödie. Denn wir dürfen natürlich nicht vergessen, im Jahr 1958 hatten wir den Zweiten Weltkrieg immer noch sehr in den Köpfen. Gerade bei den Engländern waren die Gräueltaten deutscher Soldaten noch sehr, sehr präsent. Und diese uneingeschränkte Hilfsbereitschaft der Anwohner, der Ärzte, des gesamten Krankenhauspersonals haben eine Menschlichkeit offenbart, die so ein bisschen dabei geholfen hat, auch alte Wunden zu schließen. Und gekrönt wurde diese, ja, sagen wir mal, Geburtsstunde einer neuen freundschaftlichen Beziehung zwischen England und Deutschland wenige Wochen nach der Katastrophe. Denn dieses Krankenhauspersonal wurde angeführt eben von Professor Maurer nach Manchester eingeladen. Insgesamt 31 Personen. Und was sich dort zugetragen hat, hören wir uns jetzt mal an.
So Professor Maurer and 30 of his colleagues come to England to be welcomed by the Lord Mayor of Manchester and their hosts Manchester United Football Club, which owes them so much. For many of these German doctors and nurses, it is their first visit to England. Most important item on the program is at Old Trafford, where 63,000 people are waiting to greet Professor Maurer and his colleagues. And they give them their biggest welcome yet. Nurses and doctors are cheered to the echo as they walk out onto the Old Trafford turf.
Ja, das ist eine ganz besondere Geste. Ich weiß noch, wir hatten mal in der Wembley-Folge, hatte es du mal erzählt, Olli, genau in Folge 2, wie da auch deutsche Fans damals, und das war ja dann acht Jahre später, dass die deutsche Fans in England, dass das immer so ein angespanntes Verhältnis waren. Also 8 Jahre zuvor dann so empfangen zu werden in Manchester ist Wahnsinn.
Ja, und es war eben, wie auch der Sprecher sagt, für die meisten dieser Reisegruppe eben auch der erste Besuch überhaupt im Ausland oder auf der Insel. Und das Old Trafford war eben pickepacke voll. Es wurden, also die ganze Delegation ist eben ins Stadion eingelaufen. Und man kann sich die Bilder anschauen bei YouTube, packen wir natürlich in die Showlinks. Du siehst eben auch in den Gesichtern der vielen Fans auch diese Dankbarkeit. Und was das Ganze noch toppt, Matt Busby wird mit einer Sprachaufzeichnung über die Stadionmikrofone noch eingespielt, der dann sagt, ich melde mich aus dem Krankenbett und ich bedanke krass. Mich bei Professor Georg Maurer und den vielen Krankenschwestern und ich bin auf dem Weg der Besserung und das war eine unfassbare Geste der Hilfsbereitschaft und das hat dann quasi die Menschen dann endgültig zu Tränen gerührt und es ist, also man kann es sich natürlich nur anschauen, aber man bekommt einen Eindruck davon, was das für ein unfassbarer Gänsehautmoment gewesen
ist. Ich finde gerade vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs finde ich das total, also interessant. Du hast ja auch gerade gesagt, für die meisten war es der erste Besuch. Es wird ja auch so gewesen sein, kann ich mir vorstellen, dass für viele, also es waren ja jetzt auch ältere Angestellte in einem Krankenhaus, für viele war das wahrscheinlich auch der erste Kontakt mit Nicht-Deutschen oder mit englischen Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Genau.
Also das ist ja das Interessante. So nach dem Motto, das letzte Mal, dass diese Krankenschwester, also das ist jetzt sehr gesponnen und sehr Hollywood, aber das letzte Mal, dass diese Krankenschwester von mir aus jemanden hat Englisch reden hören, war irgendwie in einem Lazarett oder so. Das ist so krass und dann halt wirklich deinen Job so durchzuziehen, um dann halt ein paar Wochen später in das Stadion eingeladen zu werden, das muss ja auf so vielen Ebenen emotional und verrückt gewesen sein.
Ja, und vor allem, weil du hier ja auch wieder sehr junge Menschen hast, so wie auch im Krieg. Also die deutschen Soldaten, die gefallen sind, waren ja auch oft nicht älter als 20, 22, 23. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach auch ganz, ganz viel wieder so auch an vielleicht schon verdrängten Gedanken auch wieder hochkam, also auf beiden Seiten.
Ja, ja.
Dass es nun wieder eben einfach junge Menschen trifft. Und insofern ist diese ganze, also diese Versöhnung, die ja damit einhergeht, finde ich einfach etwas ganz Besonderes, weil wir nicht vergessen dürfen, der Aufhänger ist eben eine Tragödie.
Ja.
Und dass sich dadurch eben so viel Menschlichkeit entwickelt und am Ende eben so viel Dank auf beiden Seiten auch gegeben ist.
Ja, also hört sich jetzt ein bisschen kalt an vielleicht, aber also bei den Ärzten, bei den Krankenschwestern und so weiter, könnte man ja auch sagen, okay, das ist einfach, die haben sich professionell verhalten. Aber besonders schön finde ich zum Beispiel diese Geschichte, von der du gerade erzählt hast, dass dann der Möbelhausbesitzer dass die Leute, die Anwohner, dass die sofort geholfen haben, sofort da sich hilfsbereit gezeigt haben. Das finde ich, ist so ein wahnsinnig tolles Zeichen gewesen.
Ja, und zu der damaligen Zeit ist es eben auch ein logistischer Akt und auch vielleicht auch ein finanzieller Akt. Soll jetzt auch nicht blöd klingen, aber dann so eine große Truppe einfach auch rüberzuholen nach Manchester. Mhm. Auch das ist ja Ausdruck von Dankbarkeit, dass du sagst, nicht nur der Professor, der die Klinik geleitet hat oder das Krankenhaus rechts der Isar, sondern alle dürfen mit. Und das ist auch, finde ich, schon etwas
Außergewöhnliches. Also, es hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen so an, als würden wir jetzt darüber reden, ja, mein Gott, das gehört sich ja dann auch so oder so. Aber ganz ehrlich, heutzutage gibt es so viele Fälle, wo sich Leute nicht korrekt verhalten, wo dann Leute irgendwie bei sowas sich wie Arschlöcher da dann darauf reagieren oder das nicht zu würdigen wissen. Deswegen finde ich es umso wichtiger, gerade unter den Voraussetzungen mit der Vorgeschichte und so weiter, dass sich hier alle Seiten, alle Beteiligten von ihrer bestmöglichen Seite gezeigt haben. Finde ich toll.
Ja, ja, wie ging es dann für die Mannschaft weiter? Also klar, ihr könnt euch vorstellen, wenn die Hälfte der Mannschaft ausgelöscht ist, dann ist es nicht nur ein menschliches Ausmaß ist gegeben, sondern natürlich auch sportlich musste irgendwie der Spielbetrieb weitergeführt werden. Man United hat die Saison zu Ende gespielt, nur noch ein Ligaspiel gewonnen und trotzdem das Finale des FA Cups erreicht.
Aber gab es denn eine längere Pause, weißt du das? Also, wenn ich mir vorstelle, was war das, 6. Februar 1958? Ja.
Also,
da ist ja dann noch ein bisschen was zu spielen.
Ja, ja, also Harry Gregg hat 2 Wochen nach seinen Rettungsaktionen dann wieder
Tor gerettet.
Alter Schwede, ey. Und ja gut, für manche, naja, jeder tickt anders, ne? Manche Leute ist ja so nach dem Motto, Verdrängung ist das Beste oder so, aber das ist ja Wahnsinn, vor allem wenn Matt Busby noch 2 Monate knapp im Krankenhaus lag, der war da nicht an der Linie,
sondern sein Co-Trainer Jimmy Murphy, der hat die Mannschaft übernommen und der war nicht an Bord, muss man sagen, weil er gleichzeitig noch die walisische Nationalmannschaft betreut hat und eben auf dieses Auswärtsspiel nicht mitreisen konnte. Er hat dann also aus der Not sich natürlich dann irgendwie eine Mannschaft zusammengeschustert, hat dann auf Jugendspieler gesetzt und auf Ersatzspieler. Und das war dann so gesehen auch so ein bisschen die Geburtsstunde dieses besonderen Manchester United-Mythos-Geistes, dass du natürlich trotz dieses Schicksalsschlags irgendwo sportlich den Wettbewerbs Charakter weiter irgendwie fokussierst, dass du
vielleicht sogar nicht trotz, sondern wegen.
Ja, also, ne, genau.
Es gibt ja manchmal so nach dem, ich will jetzt nicht sagen jetzt erst recht, weil das klingt irgendwie ein bisschen blöde.
In dem Zusammenhang, ja.
In dem Zusammenhang auf jeden Fall, weil da sind einfach Menschen ums Leben gekommen, aber es gibt ja auch, ja, man darf das nicht unterschätzen, glaube ich, es gibt ja dann auch so einen Chorgeist, also das schweißt uns jetzt noch mehr zusammen und vielleicht, auch das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart oder pathetisch oder wie auch immer, aber ja, hast du nochmal 10% extra Motivation, weil du glaubst, die hätten das so gewollt oder die schauen uns dabei zu oder jeder dieser 7 Spieler steckt in uns oder also manchmal setzt sowas, gibt einem sowas ja nochmal so einen extra Push. Also,
ja. Ja, und also, ganz kurz, also weil das ist ja so das eine, wenn du jetzt da ein Spieler bist, was ich aus der Reserve, der da hochgeholt wird. Aber ich finde es halt echt krass, wenn du dabei gewesen bist. Ja. Also wie du schon sagst, auch jeder verarbeitet es anders. Aber ich meine, man muss ja sagen, wir haben vor nicht allzu langer Zeit haben wir als Dortmund-Fans ja einen Fall gehabt, der Gott sei Dank nicht so schlimm ausgegangen ist. Aber da haben wir zumindest relativ nahe mitbekommen, wie dann da auch jeder Spieler einerseits zwar unterschiedlich damit umgegangen ist innerlich, aber äußerlich alle einem Weg folgen mussten. Und das war ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass damals die Voraussetzung oder dass die Mechanismen da besser waren, weil selbst da waren sie jetzt ehrlich gesagt schlecht vor ein paar Jahren. Und dass da auch dann, also wenn du da wurde wahrscheinlich die ganze Mannschaft gefragt, wollt ihr spielen oder nicht? Oder Harry Gregor, willst du spielen oder nicht? Ich weiß nicht, ob er dann Nein sagen kann, aber ja.
Die Frage ist, was ist die Alternative?
Genau.
Wahrscheinlich so ganz, ne, der sitzt dann zu Hause und guckt an die Wand und trauert. Und
ja, okay.
Also weißt du, also dann trauert also
heutzutage
er jetzt,
würde ich sagen, gibt es ja auch da andere Wege oder
ja,
dass man
aber
sagt,
dann
okay,
trauert er wahrscheinlich,
Pause,
er trauert natürlich trotzdem, aber trauert halt mit einem Trikot an, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen.
Ja. Und jetzt auch mal ganz auch mal ganz pragmatisch gedacht, ein Fußballer, also auch schon zu den Zeiten, ist natürlich dann, gerade wenn du für einen Club wie Manchester United spielst, du musst dich immer wieder ins Flugzeug auch setzen und auch immer wieder fliegen. Also,
das ist der nächste Punkt, richtig.
Also ich meine, es gibt einen Profi, den ich jetzt kenne, mit Dennis Bergkamp, der, glaube ich, eine Flugphobie hatte.
Ja.
Und bei ganz vielen internationalen Auswärtsspielen eben nicht im Kader stand.
Oder mit dem Schiff oder halt, ich weiß gar nicht, ob es damals schon den Euro-Dings gab, diesen Zug.
Ich glaube schon.
Ja, aber ansonsten halt immer schön Calais, Dover irgendwie mit dem...
Ja. Nee, du hast schon recht, Hans. Also irgendwann muss man... so blöd, ja, das ist schon krass. Also, ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Also, du darfst dir quasi nicht erlauben, da jetzt eine Phobie zu entwickeln.
Ja, auch Bobby Charlton hat dann irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass das für ihn natürlich schon auch erstmal ein sehr mulmiges Gefühl gewesen ist, sich wieder ins Flugzeug zu setzen. Aber er sich eben auch, und das ist dann wiederum eine sehr professionelle Einstellung, er sich sehr schnell auch darüber im Klaren war, er ist Fußballprofi und es gibt nun mal sehr viele Orte, Stadien, gegnerische Mannschaften, die du mit dem Auto nicht so gut erreichen kannst.
Ja.
Und dann bist du eben wieder auf den Flieger angewiesen. Aber dieser Mythos Manchester United, der sich in dieser Phase entwickelt hat, hat seine Wirkung gezeigt in der Folge. Denn Trainer Matt Busby kam irgendwann aus dem Krankenhaus zurück, hat die Mannschaft dann zur nächsten Saison wieder übernommen und ein neues Team aufgebaut, rund um Sir Bobby Charlton und George Best. Hat die Mannschaft dann 1963 mit dem FA Cup den Erfolg zurück ins Old Trafford geholt.
Und also es hat schon ein Stück gedauert.
Es hat ein bisschen gedauert, bis so wirklich Pokale wieder eingeheimst wurden. Und 1968 haben sie das Ganze dann wirklich gekrönt mit dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Und was wir nicht vergessen dürfen, die Folge hatten wir auch schon, 1966 ist England auch Weltmeister geworden.
Mhm. Das heißt, Spielern von Manchester United.
Genau, eben, das heißt also, an sich ist diese große Befürchtung, die natürlich auch viele Verantwortliche dann im zweiten, vierten, fünften Gedanken hatten, nach dieser Tragödie, dass natürlich nun auch der sportliche Einbruch erstmal nicht aufzufangen ist bei einer Fußballnation wie England, hat sich dann doch vielleicht auch durch diesen Geist und durch diesen Zusammenhalt generell nicht als so kritisch erwiesen, wie man es eben befürchtet hatte. Ja, was natürlich bei jedem Flugzeugunglück auch immer eine Nebengeschichte ist, und natürlich auch sehr wichtig für die Angehörigen. Was hat zu dieser Unglücksursache geführt? Also die Aufklärung wurde lange Zeit am Piloten James Tane festgemacht, denn der war der Schuldige für sehr viele.
Naja klar, also ich meine, wenn du zweimal das schon probierst und es klappt nicht, musst du es dann noch ein drittes Mal probieren, ist die Frage.
Genau, denn die deutschen Flugbehörden hatten eben zunächst gesagt, die Flugzeugtragflächen waren nicht enteist, also es war noch zu viel Schnee drauf, was am Ende dann, wie wir uns vorstellen können, zu viel Gewicht erzeugt und eben entsprechend das Tempo drosselt. Und es hat dann wirklich bis zum Jahr 1968 gedauert, bis dann wirklich er von diesen Vorwürfen freigesprochen wurde. Als Unglücksursache wurde die Menge des schmelzenden Schnees auf der Startbahn angegeben, die natürlich ein Bremsen eingeschränkt haben, aber wahrscheinlich dann auch ein Abheben der Maschine und die im Großen und Ganzen dazu geführt haben, dass eben diese Abhebegeschwindigkeit, die du brauchst, um ein Flugzeug dieser Größe in die Luft zu bringen, durch diesen schmelzenden Schnee auf dem Boden eingeschränkt war.
Ja, man muss sagen, die Luftfahrt hat leider vor allem aus tragischen Fehlern sich immer wieder verbessert, immer wieder gelernt. Und das war leider einer davon.
Ja, absolut. Sein Co-Pilot, Kenneth Raymond, hatte weniger Glück. Er ist 3 Wochen später, also nach dem Unfall, seinen Verletzungen erlegen. Und man muss sagen, bei James Tane, der natürlich, also genauso wie Matt Busby, sich sehr große Vorwürfe gemacht hat. Als Trainer dieser jungen Mannschaft hatte er natürlich auch diese Vaterfigur inne. Und was ich eben ja schon mal erzählte, dass er sich dann an das Old Trafford mit einer Grußbotschaft gewidmet hat, hat eben, also er hat wirklich lange mit diesen Schuldgefühlen gelebt und man will sich gar nicht vorstellen, wie es diesem Piloten gehen musste, der dann jahrelang natürlich dann auch von der Fluggesellschaft freigestellt wurde, nicht mehr arbeiten konnte.
Und ja, aber also wenn du rumläufst im täglichen Leben und sobald jemand weiß, wer du bist und am schlimmsten noch United-Fan bist, ist Wahnsinn. Krass.
Ja, heute erinnert an diesen Unglücksort, an dieses Unglück an sich, ein Gedenkstein im Münchner Stadtteil Trudering. Seit 2004 gibt es den Manchester Platz, das Manchester Memorial. Der Initiator war Hermann Memmel, Stadtrat und Mitglied des Bayerischen Landtags, der also irgendwann sich dafür eingesetzt hat, dass man diesen 23 Opfern eine angemessene Gedenkstätte errichtet. Und 2018 gab es dann anlässlich des 60. Gedenktages des Unglücks im Februar einen großen Auflauf. 1500 Anhänger von Man United und auch Verantwortliche von Bayern München, also Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, sind alle an den Ort der Katastrophe zusammengekommen. Und für die Red Devils, also für Manchester United, sprach Fanrepräsentant und, man muss sagen, ehemaliger Hooligan, Tony O'Neill.
We're gathered here to salute not just the city, the players. There was more than the players what died in this tragic, tragic incident. It is an honor, the greatest. To meet you people, to hear what this city did, and we will be ever, forever and ever grateful.
Ja, auch hier hören wir den großen Dank heraus, die Wertschätzung für die Stadt München, für die Anwohner, für die Nachbarschaft in Trudering, kann man eigentlich sagen, dass damals so schnell reagiert wurde. Und vielleicht auch viel Schlimmeres verhindert wurde durch die schnellen Rettungsmaßnahmen und auch die gute ärztliche Versorgung im Klinikum rechts der Isar. Mhm.
Was ich ja interessant finde, ehrlich gesagt, es gab ja danach noch ein Champions League Finale, ein großes zwischen Man United und dem FC Bayern 1999. Da war ich 13 und ich muss zugeben, dass ich mich gerade nicht erinnern kann, damals so in der ganzen Vorberichterstattung das gesehen zu haben. Also so, dass das thematisiert wurde, dass ja zwischen der einen Stadt und der anderen Stadt, dass da so eine Verbindung ist. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir ist das erst in den letzten Jahren und vor allem jetzt 2018, als eben dieser Gedenktag oder dieser Tag dieser Tragödie sich zum 60. Mal gejährt hat, dadurch bin ich dann erst wirklich so richtig darauf gestoßen, muss ich zugeben. Also 1999 hat das für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Da gab es nur das Sportliche, Man United gegen Bayern und eben dieses, ich will nicht sagen tragische Ende, weil das tragische Ende ist jetzt bei so einer Folge natürlich Ne, es ist Pillepalle, wenn man mal ein Finale verliert, aber es war ja nun mal in der Nachspielzeit diese beiden Tore von Man United. Krass, also dass mir das da gar nicht so.
Ich würde sogar noch weiter gehen, was mich persönlich angeht, denn ich hatte immer gedacht, dass das Flugzeug in der Luft war. Und eben.
Ja, gut, man redet ja auch von einem Flugzeugabsturz. Die Frage ist, ist das ein Flugzeugabsturz?
Naja.
Weiß ich nicht. Es war ja nicht so richtig.
Also, in der Absturz, so wir sehen ja nicht.
Es war ein Unglück.
Genau, ein Unglück. Aber ich hatte eben immer im Hinterkopf, dass die Maschine in der Luft war und durch den Aufprall ebenso viele Menschen ums Leben gekommen sind. Aber dass es im Endeffekt dann ein
Nicht-Starten
war. Genau. Ja, genau. Und aufgrund dieses Hauses und der des Hecks, was abfällt, dem Baum und so weiter, sich dann eben dieses Ausmaß ergeben hat. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht bis zur Recherche dieser Folge. Ich, wir haben eben Tony O'Neill gehört. Ich habe bewusst gesagt, ein ehemaliger Hooligan, weil er ist einer von vielen, die durch diese Ereignisse, aber auch durch die ganze historische Aufarbeitung eben auch diesen Mythos von Man United, den wir heute jetzt schon sehr oft erwähnt haben, die diese harten Kerle auch irgendwo ein bisschen weicher gemacht haben und die dann auch durch diese entstandene Fanfreundschaft zwischen den Bayern und Man United dann sich so ein bisschen abgekehrt haben von ihrem vorherigen Fußballdasein und nun eben auch ein Teil dieser ganzen Trauer- und Fankultur sind. Und Uli Hoeneß war eben, wie gesagt, auch damals vor Ort. Und bei Uli Hoeneß kennt
2018,
man ja auch
die, meinst du?
2018.
Ja, okay.
Und bei Hoeneß kennt man ja auch die Geschichte, dass er als junger Mann auch einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Und Hoeneß war von der Anteilnahme und vor allem auch von dem Zusammenhalt beider Vereine sehr gerührt.
Das ist ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich, dass der Fußball doch sehr, sehr, sehr in die Seele dieser Menschen eingedrungen ist und dass sie das auch bis heute nach 60 Jahren so hochhalten, ist für mich ein wunderbares Zeichen.
Ja, das war Uli Hoeneß. Und
man merkt richtig, also man hat Uli Hoeneß schon 100.000 Mal gehört, dadurch, dass wir ja im Sportjournalismus arbeiten, kommt man quasi nicht um ihn herum, aber man merkt, dass ihm das wirklich, also dass ihn das wirklich bewegt, dass ihn das berührt und dass es ihm wichtig ist.
Wie du schon sagst, Hans, also es kann wahrscheinlich kaum jemanden geben, der so gut hier relaten kann für alle, zu allen Beteiligten und weiß, wie dankbar man dafür sein kann für diesen Einsatz wie Uli Hoeneß.
Richtig. Und jetzt begrüßen wir Dr. Marc Salzmann am Telefon, Vorsitzender des Bayern München Fanclubs Munich Red Dogs. Er und seine Kollegen pflegen das Denkmal, kümmern sich um die vielen Man United Fans, die Gedenkstätte jedes Jahr aufsuchen, und er weiß, welchen Einfluss die Geschehnisse auf den Mythos Manchester United hatten. Hallo Marc.
Ja, hallo. Danke erstmal für die Einladung.
Du persönlich kümmerst dich auch darum, dass die abgelegten Schals und anderen Utensilien, die zum Gedenken abgelegt werden, sicher aufbewahrt werden. Was war bisher besonders herzergreifend?
Ja, es werden natürlich viele Briefe, Karten, Trikots mit Sprüchen von Menschen aus der ganzen Welt abgelegt, und jedes an sich hat seine eigene bewegende Geschichte. Für mich aber vor allem in Erinnerung geblieben ist ein Brief von Eltern über ihre Tochter, die relativ früh verstorben ist, die sich ganz besonders mit diesem Flugzeugabsturz auseinandergesetzt hatte und wo die Eltern dann am Ende schließen, dass sie hoffen, dass ihre Tochter jetzt mit den Busby Babes im Himmel vereinigt ist. Und da kriege ich immer noch Gänsehaut.
Ja, das geht uns hier in der Runde gerade ähnlich. Marc, danke für diese Geschichte. Man sagt ja, mit dem Unglück sei der Mythos Manchester United entstanden. Du kennst viele Fans, persönlich warst schon oft drüben in Manchester. Inwieweit ist der 6. Februar 1958 identitätsstiftend für diesen ohnehin geschichtsträchtigen Verein?
Ja, das Unglück war natürlich ein einschneidendes Ereignis damals für Manchester United. Die Busby Babes, wie sich die Mannschaft damals nannte nach ihrem Trainer, war eine herausragende Mannschaft. Damals gab es den Hauptgegner Real Madrid und man war eigentlich ziemlich überzeugt, dass man die auch schlagen würde. Und dieses Unglück auf der Rückreise von Belgrad über München zurück nach England, weil ein relativ kurzfristig erneut angesetztes Spiel anstand, war natürlich eine dramatische Situation, die den Verein in seinen Grundfesten erschütterte, besonders weil man relativ schnell den Spielbetrieb ja wieder aufnehmen musste. Und für die Fans war das natürlich dementsprechend sehr dramatisch. Wenn man sich dann die Geschichte weiter anschaut, dass gerade die Mannschaft und die Überlebenden mit neuen Spielern einige Jahre später dann den Europapokal geholt haben, zeigt, wie groß der Wille war, da wieder hochzukommen. Und daraus stammt ja auch das Lied We Will Never Die, was letztlich ja immer bei im Stadion und vor allem natürlich bei dem Gedenktag am 6. Februar gesungen wird. Und dadurch erklärt sich auch, dass viele Fans, die teilweise gar nicht die Mannschaft von damals kennen, sehr aktiv noch sind, um die Erinnerung eben an dieses Ereignis und an diese Spieler zu bewahren. Und da sind durchaus auch ganz interessante Persönlichkeiten dabei, die früher eher so der Hooligan-Szene anzurechnen waren, die sich jetzt aber mit wahnsinnig viel Engagement um eben das Ganze kümmern, damit es Erinnerung bleibt. Und eine wichtige Aktion ist eben, dass jedes Jahr ein Opa mit seinem Enkelkind nach München geholt wird zum Gedenktag. Und dort verlesen diese gemeinsam dann die Namen der Todesopfer dieser Flugzeugkatastrophe. Und das Ganze wird dann teilweise übertragen nach Manchester. Es gibt Gedenkveranstaltungen im Old Trafford. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und am Old Trafford selber hängt ja auch die Uhr zu dem Zeitpunkt, wo die Unglücksmaschine eben abgestürzt oder besser gesagt bei dem Start verunglückt ist. Und es gibt auch den sogenannten Munich Tunnel, wo die ganze Tragödie, die Geschichte auch noch einmal aufgezählt wird. Und wenn ich nebenbei sagen darf, dank unseres Fanclubs hängt da jetzt auch das Originalstraßenschild vom Manchesterplatz aus München.
Ja, wir haben jetzt schon mal einen Eindruck bekommen, wie sehr du im Austausch bist mit beiden Fanlagern und auch vielen Angehörigen. Hast du denn auch mal die Gelegenheit gehabt, einen der Überlebenden kennenzulernen?
Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, zwei Überlebende dieses Unglücks zu treffen. Das erste Treffen war mit Sir Bobby Charlton, anlässlich der Einweihung der Ausstellung über dieses Unglück in der FC Bayern Erlebniswelt, wo wir geholfen haben, die Ausstellung auszustatten mit einigen emotionalen Erinnerungsstücken. Und klar, da war die Demut groß, habe halt ein Foto mit ihm gemacht. Ansonsten war er natürlich sehr eingebunden bei dem Ganzen. Aber es ist eine absolute Erscheinung gewesen. Und vor zwei Jahren war ich mit einem Mitstreiter nach Manchester eingeladen zu einem Gala-Dinner. Und dort wurden uns von Harry Gregg original unterschriebene Bilder überreicht. Und dort haben wir ihn und seine Familie getroffen. Und es ist bei diesen Events immer wieder spannend, wie viel Emotion bei den Menschen mitschwingt, sowohl bei den Spielern von damals oder den Überlebenden, aber als auch eben vor allem bei den Fans. Für die ist es was Persönliches, was Familiäres, als wären damals Familienmitglieder ums Leben gekommen. Und diese überschwängliche Emotion trifft einen dann immer mit voller Wucht, was einen wirklich umhaut, was aber auch schön ist, weil es beweist, dass das Engagement, was wir betreiben für den Platz und für diesen Ort, sehr gut ankommt und für die Leute wirklich sehr, sehr wichtig ist.
Ja, wir können uns hier in der Runde nur vorstellen, wie ergreifend und beeindruckend Moment der Begegnung dann sein muss. Gerade für jemanden wie dich, der eben da auch so viel Herzblut in diese ganze historische Aufarbeitung investiert. Marc, du lebst in Truderingen, der Stadtteil, in dem sich das Unglück ereignete. Damals waren viele Anwohner sofort an der Unfallstelle. Darüber haben wir hier in dieser Folge ganz am Anfang gesprochen. Wie sehr prägt dieser Tag noch heute deine Nachbarschaft?
Ja, ich bin in Truderingen groß geworden, kenne mich, glaube ich, ganz gut mit der Geschichte aus und bin sehr, sehr eng verbunden mit dem Ort. Das Unglück ist immer noch sehr, sehr präsent, vor allem natürlich bei der älteren Bevölkerung. Man muss es so sehen, in Truderingen-Riemen war der alte Flughafen und es war natürlich eine erhebliche Belastung für den Stadtteil. Und so sind vor allem natürlich auch die Unglücke sehr, sehr präsent geblieben, die sich rund um den Flughafen ereignet haben. Und ich habe immer wieder Patienten bei mir in der Praxis, die mir von damals auch erzählen, dass sie entweder jemanden kannten, der bei der Feuerwehr war, der direkt geholfen hat, oder die selber dann vor Ort das beobachtet haben. Und dass es einfach eine Selbstverständlichkeit war, damals zu helfen. Von dem her, diese Menschlichkeit, gerade in Zeiten, kurz nach dem schlimmsten Krieg aller Zeiten, dem Zweiten Weltkrieg, hat, glaube ich, einen sehr positiven Effekt auch gehabt auf die Freundschaft zwischen England, Deutschland und vor allem natürlich zwischen Manchester und München, wo man endlich gesehen hat, dass auf beiden Seiten eigentlich nur Menschen stehen und dass man eigentlich gegenseitig lieber das Leben rettet, als nach dem Leben des anderen trachtet. Dementsprechend ist auch der Ort und die besuchenden Fans wird sehr, sehr positiv eigentlich von den Anwohnern weiterhin angenommen, sodass das Unglück von damals, so schlimm es war, sicher auch viele positive Folgen hatte, die sehr klein begannen und wahrscheinlich größere Auswirkungen haben, als sich so mancher vorstellen kann.
Ja, Marc, diese Freundschaft, von der du sprichst, wird ja vor allem auch durch euren Fanclub, die Red Dogs Munich, weiterhin gepflegt und natürlich auch mit tollen Initiativen bereichert. Was habt ihr für die Zukunft geplant?
Ja, unsere Hauptinitiative, wie es weitergehen soll, ist eine Erinnerungsvitrine am Manchesterplatz aufzustellen, wo wir zum einen natürlich die Geschichte des Unglücks darstellen, zum anderen aber auch die Geschichte des Denkmals und seiner besuchenden Fans und der Ort der Erinnerung darstellen. Und um das Ganze eben dann bildlich zu machen und verständlich zu machen, was die Menschen alles dort deponieren im Gedenken an die Busby Babes, werden wir eben auch die dort abgelegten Erinnerungsstücke, die wir archivieren und bewahren, dort in einer Ausstellung präsentieren. Und da muss man natürlich sagen, so ein Projekt, so eine Initiative, wir brauchen natürlich Unterstützer und da sind wir sehr, sehr stolz, dass uns der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, Dieter Reiter, die Stadt München, der FC Bayern München, die GEWOFAG, die Deutsche Fußballliga, die Cassini Consulting, die Familie Memmel, die Familie Salzmann, aber auch, was mir besonders wichtig ist, zwei Fanstiftungen, die Kurt-Landauer-Stiftung und die Manchester Munich Memorial Foundation unterstützen, so dass, wenn 2021 der Gedenktag begangen wird, wir dort ein Museum vor Ort haben, um diesen geschichtsträchtigen Ort noch in einer besonderen Art und Weise zu würdigen. Hierbei freue ich mich vor allem, dass Fabian Raabe vom FC Bayern und Kurt Ranga von Ranga Design diese Ausstellung gestalten, sodass wir wirklich hier höchste Qualität an diesem Ort bieten können, damit dieser historische Ort eine würdige Ausstellung bekommt und das Ganze eben in Erinnerung an die Busby Babes und alle, die für diesen Ort sich eingesetzt haben. Als letztes muss man hier den verstorbenen Stadtrat und Landtagsabgeordneten Hermann Memmel nennen, der über Jahrzehnte für diesen Ort sich eingesetzt hat und dessen Verdienst es unter anderem ist, dass das Denkmal steht. Und auch in seinem Gedenken setzen wir sein Wort, sein Werk fort. Und ich glaube, dass er jetzt von oben runterschaut und sehr stolz auf uns ist. Und Hermann, auch für dich gilt, we'll never die. Danke dir.
Ja, das war Dr. Marc Salzmann, Vorsitzender des FC Bayern München Fanclubs Red Dogs München, mit dem wir über die historische Aufarbeitung der Flugzeugtragödie der Busby Babes von 1958 gesprochen haben. Marc, vielen Dank für deine Zeit und für die schönen und intimen Einblicke deiner Arbeit. Ja, das ist am Ende ist
beeindruckend. Also ich finde ja immer, das ist so peinlich, wenn Fernsehmoderatoren irgendeinen Fernsehbeitrag mit Gänsehaut pur abnehmen oder so. Aber das hatte ich gerade ein, zwei Mal. Also er hat das gerade so einfühlsam und mit so einer, also gerade weil er so, ja, also ich habe es ihm sofort abgekauft. Also es war total, allein das Treffen mit Bobby Charlton ich finde es immer genial, wenn jemand mit so viel Herzblut bei so einer, naja, ehrenamtlichen und vor allem in dem Moment halt wirklich total lobenswerten Sache dabei ist. Also ja, Respekt.
Ja, bei mir, ich muss sagen, ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen schlecht, dass das, weil ich wusste ehrlich gesagt vor dieser Folge relativ wenig über diesen Absturz, so über dieses Unglück. Und ich finde es aber toll, dass dann jemand, also so wie Marc jetzt, also zum einen beeindruckend, dass jemand sich so sehr damit beschäftigt, damit das eben so zum Teil seines Lebens macht und aber auch wirklich super, also deswegen auch von mir nochmal vielen Dank, sich da auch öffnet und da auch dann uns teilhaben lässt an dem Ganzen. Also da auch so ein bisschen die Hintergründe erklärt oder also nicht nur die faktischen Hintergründe, die du uns, Hansa, heute so ein bisschen dargestellt hast, sondern eben auch so ein bisschen das Emotionale oder eben auch, wie das dann aus einer anderen Perspektive als die des reinen Historikers wahrgenommen wird. Das finde ich toll.
Ich finde vor allem auch beeindruckend, dass einfach auch sehr viele, die heute auch an diese Gedenkstätte kommen, also allein vom Alter her, damals gar nicht auf der Welt waren, aber trotzdem so diese Verbundenheit zu diesen 26 Todesopfern haben und ihnen einfach diese Ehre erweisen. Das ist ja vielleicht am Ende genau dieser Geist, der durch dieses Unglück entstanden ist, der einfach weiterlebt.
Du hast vorhin das richtige Wort gesagt in einer Frage an Marc. Ich glaube, es war in deiner zweiten oder dritten Frage, identitätsstiftend. Wir haben schon einmal in einer Folge sehr oft diesen Begriff benutzt, nämlich in der Union Berlin-Folge.
Ah, genau.
Die Hans ja jetzt auch in der aktuellen Sokrates-Ausgabe auch noch nochmal quasi auf Papier gebracht hat oder zu Papier gebracht hat. Es gibt gewisse Situationen und seien sie noch so schrecklich und so schlimm, in diesem Fall ja wirklich, wirklich unglaublich schlimm, wenn so viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Und solche Momente schaffen dann einfach auch Zusammenhalt. Ich meine, es gibt kaum Sachen, die so viel Zusammenhalt stiften wie Trauer. Du siehst das aktuelle, ist ein aktuelles Beispiel, der Hubschrauberabsturz von Kobe Bryant zum Beispiel. Auch wenn Kobe Bryant hat in seiner ganzen Karriere nur bei einem Club gespielt, nur bei einem Team, nämlich bei den LA Lakers, und war, das kann ich als Nicht-LA Lakers-Fan sagen, während seiner aktiven Zeit von Nicht-LA Lakers-Fans, der war nicht gerade beliebt, weil er natürlich auch mit den Lakers alles gewonnen hat quasi und auch so ein Wettbewerbstyp war und so die Ellenbogen rausgehauen hat, dass du ihn als gegnerischer Fan wirklich teilweise auf den Mond schießen wolltest. Aber du hast es jetzt gesehen in den vergangenen Tagen und Wochen, wie wichtig er einfach für diesen, nicht nur für die Stadt und für den Club war, sondern für den ganzen Sport, für das ganze Land. für die ganze Sportart. Es gibt, egal ob Australien oder Asien oder Afrika, Europa, überall sind Menschen in unserem Alter, sage ich mal, mit Kobe Bryant aufgewachsen. Und das hat jetzt auch bei den ganzen Trauerfeiern, gerade im Staples Center, bei dem ersten Lakers-Spiel danach, gab es ein großes In Memoriam, eine große Feier in Anführungsstrichen, große Trauerfeier. Und da wurde immer wieder von der Lakers-Family gesprochen, dass das zusammenschweißt. Und genauso ist es hier ja auch. Egal, ob es jetzt Marc hat das erwähnt, diese Uhr ist am Stadion, die diese Uhrzeit des Unglücks damals immer noch hat. Egal, ob im Museum oder eben diese wirklich tollen Besuche dann von Fans in München, das schweißt zusammen. Wenn du heute ein 6-, 7-, 8-jähriger Man United-Fan bist, am besten noch aus Manchester, dann wird dir dein Vater, dein Opa, dein Onkel, deine Mutter, deine Tante, wer auch immer, sehr schnell, bevor sie dir von irgendwelchen Pokalen erzählen, von diesem Unglück erzählen, weil das einfach zusammengeschweißt hat.
Ja, und es wird natürlich am Ende auch immer so diesen sportlichen Rivalitätscharakter, von dem ja am Ende der Fußball und viele andere Sportarten, gerade was die Unterhaltungswert, was den Ehrgeiz angeht, ja auch lebt. Aber dass du natürlich dir immer wieder bewusst machen musst, gerade wenn es dann solche Schicksalstage gibt, wie den 6. Februar 1958, dass einfach am Ende ist ein Sport ist und hinter diesem Sport immer Menschen stecken und jegliches Konkurrenzgebaren oder jegliche Aufbauschung, was wir heute ja auch sehr oft erleben in der modernen Berichterstattung, von der wir auch ein Teil sind, dass es am Ende eben um Menschen geht, die sich dann eben auch im Zuge einer Aufarbeitung begegnen und feststellen, so wie damals eben zwischen England und Deutschland, wir sind alle irgendwo gleich und haben alle das gleiche Empfinden und wollen unseren Dank ausdrücken und sind eben hilfsbereit. Und das ist, glaube ich, etwas, was man am Ende, wenn man diesen 23 Opfern, wenn man quasi in den Raum stellen möchte, gibt es eine gute Sache am Ende, für die sie gestorben sind, dann ist es sicherlich dieser Effekt, der, glaube ich, am Ende so finde ich, über allem steht, dass Menschlichkeit gesiegt hat in dem Fall.
Und dass sie nie vergessen werden. Das ist ja auch immer das Ding. Das ist ja auch immer das, ich finde das auch immer dieser Ausdruck, wenn es für etwas gut war, ne, das klingt dann immer so ein bisschen, warum sollte ein Tod für etwas gut gewesen sein? Aber dass du jemanden nie vergisst und dass du es auch schaffst, das finde ich vor allem bei Marc so toll. Die Premier League hat heute immer wieder dieses Klischee oder immer wieder dieses Image, Gelddruckmaschine, da geht es nur noch um Geld, da sind US-amerikanische Investoren, thailändische Investoren, Leute, die in erster Linie erstmal nicht aus dem Fußball kommen sozusagen, sondern aus der Wirtschaft, aus der Finanzwelt, dass du dann sowas auch nicht instrumentalisierst, also dass du aus sowas nicht ein Geschäft machst, dass du nicht so ein, ich nenne es jetzt mal, so ein Trauerporn machst und irgendwie nur damit Geld machen möchtest, sondern dass es ehrliche Hingabe ist und ehrliche Trauer ist und dass das Erinnern an sowas, dass so eine Erinnerungskultur auch nicht aufhört. Und da ist Marc mit diesem Denkmal und diesem Memorial einfach das beste Beispiel dafür, wie es geht. Also das ist ja Völkerverständigung pur und vor allem auch eine gute Möglichkeit, um eben auf ehrliche und auch fast schon einfache Art und Weise an Menschen zu gedenken. Es geht ja dann um mehr als Fußball, sondern da sind einfach 23 Menschen nicht mehr nach Hause gekommen.
Ich glaube, wir können uns heute am Ende der Folge die übliche Frage sparen, was ist hängen geblieben? Denn jetzt haben wir alle schon auch nochmal durch Marc nochmal sehr viel erfahren. Und ich glaube, ich könnte heute nicht nur eine Sache aufzählen, sondern glaube ich 3-4 Punkte, die mir nicht so bewusst waren. Und würde sagen, dass wir jetzt diese Folge abschließen und uns irgendwo mit den Gedanken an diese 23 Opfer von damals aus dieser Folge verabschieden und einfach hoffen, dass dieser Geist weiterlebt, dieses Gefühl von Menschlichkeit im Sport und auch darüber hinaus immer einen hohen Stellenwert hat. Und sofern ihr jetzt nichts mehr Olli muss noch seinen Social Media.
Ja, das ist jetzt
aber natürlich. Fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Hans.
Ja, deswegen würde ich jetzt am liebsten gar nichts mehr sagen, weil du das jetzt schon so antiest.
Ja, gut, man muss ja jetzt.
Mann, ey, jetzt.
Wir wollen ja auch, dass die Leute diesen Podcast ja auch hören.
Also, wir reden gerade von, wir haben tiefgründige Gespräche und ich fange jetzt mit Instagram an, weißt du? Oh, der hat auch nichts dazu gelernt.
Ja, das ist natürlich.
Aber bei Instagram, ja, toll. Also, da werdet ihr, wenn ihr diese Folge hört, auch schon Fotos von diesem Denkmal gesehen haben, denn ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, wenn wir das hier aufzeichnen, übermorgen, also am 6. nach Trudering zu fahren und mir zum ersten Mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, den Manchesterplatz anzuschauen und eben das Denkmal anzuschauen und dort dann auf unserem Instagram-Account, wo wir Nachholspiel heißen, auch ein, zwei Fotos davon hochladen werde. Ja, apropos Nachholspiel auf Instagram. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, und zu einigen Folgen vorher, zu allen Folgen vorher, die nicht alle so traurig waren wie diese hier, falls ihr uns jetzt zum ersten Mal hört. Also wir reden auch manchmal über sportliche Ereignisse, wie zum Beispiel eben, wo wir heute auch schon ein paar Mal drüber geredet haben, über die WM 66, wo England ja mit Sir Bobby Charlton gegen Deutschland im Endspiel 4-2 gewonnen hat. Da reden wir drüber, aber auch über viele, viele, viele andere positive und negative Ereignisse in der Fußballgeschichte, denn da gab es zuhauf oder da gab es jede Menge. Deswegen werden wir natürlich auch nächste Woche wieder eine Folge raushauen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Feedback habt, Kritik, Wünsche, Nöte, Sorgen, alles immer raus damit. Wir werden natürlich auf nachholspiel.de auch nochmal in den Shownotes unter der aktuellen Folge vielleicht auch die Internetseite dieses Fanclubs nochmal veröffentlichen.
RedDogsMunich.de.
Genau, wo man sich dann auch nochmal die Arbeit von Marc und seinen Mitstreitern anschauen kann. Denn das ist wirklich, das hat man ihm ja auch angemerkt, es ist ihm eine Herzensangelegenheit und auch sehr wichtig, weil es ja auch Menschen miteinander verbindet. Und damit, Hans, vielen, vielen Dank für diese Vorbereitung. Also das war, also wie gesagt, das war ein Kapitel, ein wichtiges Kapitel Fußballgeschichte, was mir noch gar nicht so bewusst war. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen einlesen, wie gesagt, übermorgen mir das Denkmal mal anschauen. Und hoffentlich hat es euch genauso gefallen wie mir. Wie gesagt, sagt es uns nachholspiel@gmail.com oder eben bei Instagram oder Twitter. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank. Tschüss.
Danke euch. Tschüss.
Ciao.